Ja, wir widmen uns weiter dem Wort Gottes, wollen die Bibelarbeit heute weiter fortführen in Philipperbrief Kapitel 2, die Verse 1 bis 5. Und diese Verse sind eingebettet in den ganzen Abschnitt, so wie wir das letzte Mal auch hörten, dass es nicht, der Gedanke noch gar nicht abgeschlossen ist. Begonnen hat das alles mit der Aufforderung, würdig dem Evangelium zu leben. Das war Vers 27. Und in der Festigkeit nach außen, mit der Festigkeit nach außen zu wirken, dass die Gemeinde Jesu damit auch ein würdiges Evangelium lebt in dieser Festigkeit. Aber auch dann mit dem Einklang nach innen zu wirken. Mit der Einmütigkeit nach innen zu wirken. Das wird heute der Abschnitt sein. Das ist alles in diesem ganzen Gedanken immer noch eingebunden von der Aufforderung her, würdig dem Evangelium zu leben. Und dann kommt der letzte Abschnitt oder der vorletzte, das Mittel dazu, die Gesinnung Christi zu übernehmen. In der Gesinnung Christi wird das möglich sein, dieser Aufforderung nachzukommen, würdig dem Evangelium zu leben. Das ist so der Abschnitt von 6 bis 11. Bekannt als der Hymnus auf Christus, das Lied von Christus. Und dann werden wir nochmal aufgefordert, oder diese Aufforderung wird noch einmal wiederholt in den Versen 12 bis 16. Der Kampf, hörten wir, der ist verordnet. Den werden wir stehen müssen nach außen, und da gehört das auch so zu der würdigen Wandel im Evangelium. Und wir sollen dem Evangelium würdig wandeln, indem dass wir entsprechend dem Evangelium wandeln. Und so haben wir unseren Text heute. Die Verse von 1 bis 5, die sind mit so eingebunden in diesem ganzen Gedanken. Wie können wir würdig dem Evangelium wandeln, und was gehört zum würdigen Wandel? Das ist ja schon sehr auch ausführlich, haben wir das hier durchgesprochen. Heute engt sich das in diesen Bereich an, von dem Paulus hier schreibt. Und das bedeutet heute die Einmütigkeit der Gemeinde Jesu zueinander, dem Miteinander. Nicht das jetzt nach außen wirkende, sondern nach innen wirkende. Was ist ein würdiger Wandel eines Christen in der Auswirkung, in dem Miteinander der Christen? Und so lesen wir uns diesen Text, die ersten 5 Verse. Gibt es nun bei euch Ermahnung in Christus? Gibt es Zuspruch der Liebe? Gibt es Gemeinschaft des Geistes? Gibt es Herzlichkeit und Erbarmen? So macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und auf das eine bedacht seid. Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des anderen. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Jesus Christus auch war. Das werden wir jetzt in den Einzelnen etwas tiefer betrachten. Und so nehmen wir uns die erste Aufforderung oder wir werden wahrscheinlich sagen können, das ist etwas, was Paulus sagt, das setzt er voraus. Wie können wir mit unserer Einmütigkeit aufeinander wirken, würdig dem Evangelium zu leben? Glaube ist ja auch immer etwas sehr Persönliches, da steht der Mensch in der Verantwortung. Wir hörten das heute in der Andacht, eine sehr herausfordernde Andacht. Wie habe ich Gottesfurcht, habe ich Menschenfurcht? Was überwiegt? Habe ich Mut, Zeugnis zu geben? Alles, was der Mensch persönlich verantwortet vor Gott. Das Glaubensleben hat aber auch noch einen sehr starken Aspekt des Innenlebens der Gemeinde. Und hier geht der Text dahin, dass es darum geht, dass wir den Glauben, dass er auch da eine Auswirkung hat, eine Bedeutung hat, wie gehe ich, wer sind für mich meine Glaubensgeschwister? Wie gehe ich mit denen um? Wie teile ich den Glauben mit denen? Und so das, was hier im Vers 1 sagt, das ist so viel wie, das sagt Paulus, ich setze das einfach voraus, dass ihr das habt. Dass das in der Gemeinde gelebt wird. Gibt es Ermahnung in Christus? Gibt es den Zuspruch der Liebe? Gibt es Gemeinschaft des Geistes? Gibt es Herzlichkeit und Erbarmen? Der Glaube, sagt Paulus, dass setze ich voraus, dass das vorzufinden ist bei euch, diese vier Erfahrungen, von denen er hier auf die Einzelheiten eingeht. Und wenn wir uns selber fragen, ist das unsere Wirklichkeit? Ist das, dass wir so voraussetzen, dass es eine in der christlichen Gemeinschaft das gibt? Haben wir das? Erleben wir das? Ist das auch unsere Erfahrung, von der wir so sprechen können? Paulus ist hier natürlich auch ein geistlicher Vater in diese Herausforderung, die er gleichsam reinbringt, wie wir gesinnt sein sollen, geht er auch sehr ermutigend an diesem ganzen Vorgang dran und sagt ja dann in Vers 2, so macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid. Also ich sehe das als ein Weg, in dem der Apostel uns sagt, schließ deinen Glauben nicht ab und deine Glaubensentwicklung nicht ab. Das ist gut, wenn das und das und das und das da ist, aber damit ist das noch nicht abgeschlossen. Das Glaubensleben geht weiter. Und er erwähnt hier beispielhaft noch Eigenschaften und sagt, anders werde ich mich nicht freuen können. Er ist hier ein geistlicher Vater für die Gemeinde, der sie jetzt ermutigend aufbaut in der geistlichen Entwicklung, in dem, wie sie miteinander umgehen. Wir haben hier ein, so wie Herbert Janssen sagt, eins von den unpassenden Worten im Deutschen, das, was hier mit Ermahnung wiedergegeben wird. Er sagt, du kannst einen jeden Deutschen fragen, was er unter Ermahnung versteht. Und er sagt, das ist einfach so eingebürgert bei uns, in unserer Sprache, in unserem Umgang, dass Ermahnung etwas ist, was, ja, schon negativ belastet ist. Wenn wir jetzt sagen, wenn jemand zu dir beigekommen ist, hat nachgefragt, hat zugehört, mit dir gebetet, sagen wir dann, er hat mich ermahnt? Aber das bedeutet das Wort. Es hat einfach in unserem Sprachgebrauch einen anderen Schwerpunkt bekommen. Aber das, was hier gemeint ist an dieser Stelle, dieses Wort Ermahnung, so wie man sagt im Griechischen, kann auch den Aspekt haben. Aber der hat vielmehr genau das, was wir eben beschrieben haben. Jemand hat sich interessiert, hat nachgefragt, hat deinen Glauben gefördert, hat deinen Glauben vorangebracht, hat deinen Glauben gestärkt. Das ist mit dem biblischen Wort ermahnen in der überwiegenden zusammenhängenden Bedeutung hat das hier eigentlich den Schwerpunkt. Somit können wir sagen, es ist eine Ermutigungskraft, die von Jesus ausgeht. Ich möchte, dass in meinem Bruder, in meiner Schwester Glaube wächst. Das ist der Wunsch. Ich möchte, dass der Glaube wächst. Und etliche Mal geschieht ja das auch, ohne dass wir das jetzt direkt vorhaben. Aus einer ganz einfachen Begegnung. Deswegen glaube ich, können wir sagen, das ist unsere Erfahrung des Glaubens. Aus einer einfachen Begegnung auf einmal festigt sich das Herz und ich sage mir, ich will mehr glauben. Ich will mehr vertrauen. Und das kam, weil jemand mit mir zusammen war. Und er hat nicht unbedingt mit einem erhobenen Finger gedroht, sondern er hat Glauben geteilt. Das ist, was wir hier mit dem Ermahnung in Christus übersetzt haben. Aber es bedeutet überwiegend stärkend dabei sein, das Teilen ermutigen. Was dem anderen aufhilft und zurechtbringt. Und dieses Zurechtbringen haben wir, glaube ich, nur auf eine Ebene stärker verankert in diesem Wort, dass das immer eine Korrektur des Falschen ist und nicht gleichzeitig auch eine Ermutigung des Guten. Das tut ja Paulus hier. Er sagt, das gibt es alles bei euch. Schließt es damit nicht ab. Lasst dazu noch kommen. Das ist ein Verhelfen zum Guten. Und das sagt er soll in Christen die Priorität des Miteinanders sein. Wenn wir miteinander übereinander denken, dann soll das unser Miteinander bestimmen. Der Text im Thessalonicher Brief, der fasst das ja vielseitig zusammen und beschreibt diesen Vorgang als verwarnt die Menschen, die unordentlich wandeln, tröstet die Kleinmütigen, nehmet euch der Schwachen an und seid langmütig gegen alle. Das ist das Herz des Christen. Das ist, was uns bewegen soll bei dem Miteinander. Ist unter euch Zuspruch der Liebe oder Trost, die mitfühlende Sorge? Was ist das Erste, wenn wir über ein Missgeschick eines unseren Glaubensbruders oder Schwester erfahren? Was ist der erste Gedanke, der uns bewegt? Habe ich doch immer gesagt, oder? Oder sagen wir, wie können wir ihm helfen? Was bewegt uns? Der Apostel sagt hier, das setze ich voraus. Das ist, was eine tragende Kraft einer geistlichen Gemeinschaft in der Gemeinde ausmacht. Ist Trost der Liebe da? Ist Gemeinschaft des Geistes unter euch? Und es ist kein Fragezeichen dahinter. Er setzt es voraus, Gemeinschaft des Geistes. Dann, Geschwister, verstehen wir uns so, dass wie der Apostel Paulus das bei einer Auseinandersetzung mit der Gemeinde in Korinth das auch mal angewandt hat. Und als die Anschuldigungen, Missverständnisse nicht aufgehört haben, dann hat er zu einem Zeitpunkt, zu einem bestimmten Zeitpunkt die Korinther daran erinnert und gesagt, ich habe auch den Heiligen Geist. Schwester, das ist hier Gemeinschaft des Geistes auch vielleicht zum Teil gemeint. Rechne ich damit, dass in meiner Schwester und in meinem Bruder der Heilige Geist wohnt, dann werde ich ihm auch anders begegnen. Ich werde ihm begegnen als ein Gefäß des Heiligen Geistes mit Wertschätzung und mit Achtung. Die Gemeinschaft des Geistes zu haben miteinander ist Liebe und Barmherzigkeit da. Aber wie gesagt, das Glaubensleben, sagt Paulus, ist damit noch nicht vollendet. So, das soll man nicht abschließen. Deswegen zeigt er ihn einfach und sagt, es gibt immer eine Erweiterung, eine Vervollständigung. So macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und auf das eine bedacht seid. Er wird hier wieder sehr persönlich und verbindet das, dieses herausfordernde Wort an die Gemeinde in Philippi mit seiner Person, mit seinem Erleben, mit seiner Freude und sagt, ihr wisst ja, das wird mich glücklich machen. Wir sehen ja hier auch wieder eine Frage an uns. Macht uns das Freude, wenn Menschen sich geistlich entwickeln, wenn sie geistlich wachsen, wenn sie geistliche Fortschritte machen, ist das unsere Freude. Und das ist wichtig, glaube ich, dass wir uns an diesen auch Erfahrungen der Apostel unsere Messlatte dranlegen und sagen, das will ich auch in meinem geistlichen Leben erleben, dass ich Freude darüber habe, wenn andere geistlich vorankommen. Eines Sinnes zu sein, was bedeutet das? Wann ist eine Gemeinschaft eines Sinnes? Ist das, dass wir alle gleich denken, gleich handeln? In der Geschichte der Gemeinde Jesu merken wir, dass Um eine Einheit wurde sehr gerungen, Geschwister. Das erste Beispiel ist Apostelgeschichte 15. Es war wichtig, auf einmal grundlegende Fragen zu klären. Und die grundlegende Frage war damals, stand im Raum, wie sollen Menschen, die nicht Juden sind, praktisch den Glauben leben? Sollen sie das so machen, wie das Gesetz Mose das vorschreibt? Oder wie sollen sie praktisch leben? Das war eine ganz wichtige Frage. Es war wichtig, um diese Frage eine Einheit zu haben. Und es steht auch geschrieben, dass sie da lange darüber gesprochen haben. Dass sie in einen geistlichen Ringen waren, um hier Klarheit zu schaffen. Und sie konnten sagen, es gefällt uns und dem Heiligen Geist. Das, was da dann in diesem gemeinsamen Ringen herausgekommen ist. Aber sie blieben unterschiedlich. Sie waren nicht gleich. Sie hatten aber eine Einheit. Denn dem Paulus, er sagt das später im Galaterbrief, die Säulen der Gemeinde in Jerusalem haben mir die Hand gereicht für meinen Dienst und darin gesegnet, obwohl sie selber einen anderen Weg gingen. Und haben ihm gesagt, dass er später noch einmal nach Jerusalem kam. Paulus, wir haben hier so viele Juden, die achten alle noch die Vorschriften des Gesetzes und sind gläubig geworden, damit du sie nicht verärgerst, damit du zeigst, dass du sie auch schätzt. Nimm bitte ein Gelübde auf dich. Diesen Weg gingen sie. Der Paulus ging einen anderen Weg. Aber sie hatten was? Eine geistliche Einheit. Und das ist hier wahrscheinlich viel mehr gemeint, denn das ist die Praxis der Apostel, das zeigen sie in ihrem Leben, in ihrem Wandel. Wir haben sehr unterschiedliche Gaben, wir haben unterschiedliche Schwerpunkte, wir haben unterschiedliche Berufungen. Geschwister, und das merken ja wir auch miteinander, wir haben unterschiedlichen Erfahrungsstand, aber eine geistliche Einheit, die spürt man. Dann ist ein gemeinsames geistliches Anliegen. Dann ist Jesus Christus das Zentrum und der Herr, damit ihr eines Sinnes seid. Die gleiche Liebe zu haben. Gleiche Liebe, ich glaube, diesen Ausdruck können wir nicht verwechseln. Dem können wir nur sagen, es gibt die Liebe, mit der Jesus geliebt hat. Und im Grundtext steht hier auch das griechische Wort Agape. Das ist die Liebe, die gleich ist, die nicht auf Sympathie aufgebaut ist, nicht auf Verdienste. Wir wurden geliebt, als wir noch Sünder waren. Wir werden geliebt mit einer ewigen Liebe. So können wir auch dieses Wort hier verstehen. Wenn es um die gleiche Liebe geht, dann sollen wir sagen, ich will mich durchringen zu beten, dass ich Menschen lieben kann, ohne dass sie sich das verdienen, ohne dass sie etwas dafür tun, dass sie würdig meine Liebe sind, sondern das ist göttlich und das geht nur von Gott aus. Und deswegen ist das hier auch alles, was wir hier sagen und was der Paulus hier schreibt, schreibt er nicht an ungläubige Menschen, die diese Basis nicht haben, die Grundlage nicht haben, das Fundament nicht haben, den Heiligen Geist in sich, mit dem das möglich ist. Wir sollen in Einmütigkeit und auf das eine bedacht sein. Was ist das eine, worauf wir bedacht sein sollen? Ich denke, den Aposteln ist das immer wichtig gewesen, dass sie viele Sachen zu einem Kern zusammenfassen. Und Petrus hat das mal so gesagt: Endlich aber seid allesamt gleichgesinnt, mitleidig, brüderlich, barmherzig, demütig. Auf das eine bedacht sein, meint er hier, glaube ich, auf das Einheitliche, dass uns Einheit einfach wichtig ist. Dass wir in dem Einheitlichen sagen, das ist wichtig, dass wir hier nicht eine Zerrissenheit haben, sondern dass wir eine Einheit haben. Dieses soll unser Herz bewegen. Und so wie Paulus das im Epheserbrief auch sagt, dass jede christliche Arbeit, die gemacht wird, das eigentlich zum Ziel hat, dass wir alle zu der Einheit des Glaubens gelangen, zu der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zu vollkommenes Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus. So gewaltig und vielseitig dieses eine ist, dass es eine geistliche Einheit gibt. Und hier ist ja das Bestreben von Paulus, dass das die Gemeinde in Philippi nicht aus den Augen verliert, dass sie das würdige Leben dem Evangelium her auch in dem zum Ausdruck kommt, wie leben wir das miteinander aus? Wie tun wir das miteinander? Und jetzt kommen in den Versen 3 und 4 das, was diese Einheit zerstört, wovon man sich absagen soll, was man nicht zulassen soll, was man nicht in seine Waffenkammer mittragen soll. Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut. Achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auch auf das des anderen. Dinge, die zerstören, das, was Schlachter hier mit Selbstsucht übersetzt hat, sagt man, passt doch mehr das Wort Streit, Zank, das streitsüchtig sein, herruhend von dem Ehrgeiz des Menschen und der Eitelkeit. Dinge, die Einheit fördern, sind wieder das andere. Dem anderen höher achten wie sich selbst, Demut und Wertschätzung. So sind hier wieder Gegensätze aufgebaut. Das eine zerstört, das andere baut auf. Der eigennützige Ehrgeiz. Es ist oft für uns vielleicht eine Frage, dass wir meinen, dass Uneinigkeiten beruhen auf unterschiedliche, vielleicht sachliche Dinge, das kann es auch geben. Aber Paulus sagt, eigentlich ist diese Zerrüttung, kommt die von der Haltung des Herzens. Dass wie so viel Selbstsucht, Zank, Lust haben, Streitsucht haben und dass die Dinge das Leben in der Gemeinde beschweren. Man sagt, dass gleichzeitig auch Demut und diese Praxis, den anderen höher zu achten wie sich selbst, bei vielen bedeutenden Menschen in der Kirchengeschichte, in der Geschichte der Gemeinde Jesu, Viele haben versucht, Ämter und Aufgaben zu entfliehen, weil sie sich nicht würdig fühlten, weil sie das gar nicht an sich anmaßen würden, das zu tun. Wie ein Bruder mal erzählte, der schon in der Ewigkeit ist, dass er sagte, ich habe den Brüdern mit kindlichem Naivität erzählt von meiner Schwachheit und von dem, dass das gar nicht geht, was sie hier vorhaben, dass die Aufgabe und Dienst, die er übernehmen sollte, und war voll in der Meinung, das war jetzt ausreichend. Und dann haben die gesagt, genau deswegen musst du das machen. Und er konnte das gar nicht verstehen. Es ist nicht uns eingeboren. Es ist, was eine geistliche Haltung betrifft, ist eine göttliche Eigenschaft. Und deswegen wird ja auch der weitere Text, um das, was wir hier jetzt sagen, sind oft auch Herausforderungen. Die sehen uns so groß, so unmöglich, so wie wir das heute in der Andacht hörten. Wir bekennen uns doch zu unserer Schwachheit, dass wir Menschenfurcht haben, dass wir das nicht schaffen und dass wir hier nicht demütig sind und dass wir hier auch auf unsere Ehre bedacht sind und sagen uns dann, wie soll das noch alles werden? Wie kann das alles werden? Geschwister, das ist ja hier gerade der geistliche Weg, den Paulus uns hier führt. Lasst uns dranbleiben. Gott wirkt. Und das wird ja der weitere Text auch sagen. Weil Gott in uns wirkt, deswegen sollen wir mit Furcht und Zittern unseren Weg gehen. Weil Gott wirkt. Er lässt uns nicht einfach auf einem Experiment, wird ein Mensch das schaffen oder nicht? Ich lasse ihn mal laufen, ich lasse ihn mal probieren. Und wenn er es nicht schafft, schafft er es nicht. So beginnt das geistliche Leben nicht und so wird das auch nicht vollendet. Geistliches Leben ist göttlich und er vollendet das auch. Er wirkt das in uns über unser Bitten und Verstehen. Deswegen, wenn das persönliche Anliegen nicht das, was uns angeboren ist, wichtig zu sein, ehrgeizig zu sein, im eigenen Licht uns zu baden, wenn das nicht überwunden wird von Demut, und das ist hier wahrscheinlich in diesem Falle als Gegensatz gedacht, dass die Demut hier doch etwas ist, was wir in diesem Falle sagen können. Hier sind das schon die Gegensätze, hier erklärt sich die Demut aus diesem Gegensatz, dass man gerade das nicht will, als Gegensatz zum Ehrgeiz. Jemand sagte, Demut ist die wahre Selbsterkenntnis. Und die wahre Selbsterkenntnis eines gläubigen Menschen ist eigentlich sehr einfach. Ich bin ein Sünder und ich bin geliebt. Das sind zwei Wahrheiten, die wir nicht vergessen wollen. Das eine hält uns da, wo wir hingehören, tief unten und aufblickend auf Jesus. Und das andere stellt uns aufrecht und lässt uns aufrecht gehen als Geliebte Gottes. Es ist in keine menschliche Menschenkenntnis oder Psychologie entstanden. Das ist Gottes Wort. Das ist das Bibelwort. Das ist das Menschenbild. Und es ist wichtig, dass wir uns daran immer wieder neu verankern und sagen, das wird uns helfen, demütig zu sein, aber gleichzeitig aufrecht zu gehen. Jemand sagte mal, wenn in der Gemeinde der Grundsatz verstanden wird und verankert wird, dass man sich gegenseitig in Demut die Führerschaft zuspricht und dem anderen als meinen Führer achtet, dann wird man sich gegenseitig führen können. Wenn ich in der Demut dem anderen höher achte, als meinen Führer achte, und er das auch tut, dann werden wir uns gegenseitig führen können. Und somit sind das hier für uns, denke ich, sehr ermutigende Worte. Und wie das auch heute Abend schon ein paar Mal in der Andacht durchgeklungen ist, es ist leicht, in der Gemeinde Jesu einander zu lieben. Das ist ja hier, was Paulus hier vorausgesetzt hat und sagt, das und das und das und das setze ich einfach voraus, dass es unter euch ist. Und so soll es auch sein. Dafür wollen wir danken, Geschwister. Dafür wollen wir danken, dass es diese geistliche Erfahrung gibt. Und wir wollen ringen um die Gesinnung Christi. Und damit wir hier, und da freue ich mich sehr drauf, auf das weitere Bibelwort, da kommt das Lied von Christus. Und in diesem Lied von Christus heißt es, das werde ich gleich lesen und dann beten wir. Wir werden hier viel über Jesus erfahren, über sein Menschwerden, über seine Göttlichkeit. Aber der eigentliche Gedanke, warum Paulus das hier schreibt, er sagt, dadurch könnt ihr Demut lernen. Wenn jemand sagt, wie soll das werden, dann werden wir hier aufgefordert gesagt, er sagt, indem, dass ihr die Gesinnung übernimmt von Jesus. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Und dann kann man das leben. Der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht für einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung, als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Und darum hat ihn Gott auch über die alle Maßen erhöht und hat ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist, damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Amen. Ich werde noch beten. Wir beten zu dir, unser Vater im Himmel, für die geistliche auch Wege, die du uns in Jesus schenkst, für den Heiligen Geist, für das Wunder des Glaubens, für das heilige Wort Gottes, für die heilige Schrift. Und dass wir daran so einen großen Maßstab haben, der nicht angepasst wird an unsere Launen, an unsere Erfahrung, an unseren Charakter, sondern das ist ewiges Wort. Danke, Jesus, dass wir uns daran auch immer wieder neu finden, es suchen, diese Einheit, diese Gesinnung suchen. Und wir wollen dir vertrauen, dass wenn wir so handeln und so denken, deine Gesinnung übernehmen, dass du das segnest, dass du uns nicht zu Schanden werden lässt. Denn so hast du es versprochen. Die Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden. Du bist selber verherrlicht worden, Jesus, nicht zu Schanden geworden, bei aller Erniedrigung. Und so wollen wir dir vertrauen. Amen. Wir werden damit abschließen. Der Herr segne uns. Auf Wiedersehen.